Ja, Halleluja unserem König. Ich bin einfach nur begeistert und erstaunt, wie Gott diesen Abend jetzt auch vorbereitet hat. Schon ja durch die Lehre vom Frank heute früh und vom Mirko heute Nachmittag und jetzt auch ganz besonders im Lobpreis. Ich habe gedacht, eigentlich könnte ich meinen Beitrag jetzt fast weglassen. Es ist schon alles gesagt worden oder gesungen worden. Aber ich denke, es ist zur Ergänzung doch ganz gut, wenn ich das auch noch mit anbringe. Aber nur mal kurz so ein paar Gedanken dazu, zu dem, was jetzt im Lobpreis war. Also ganz besonders hat mich angesprochen, das Lied Mehr als ich zu träumen wagte, findest du Gefallen an mir? Ich denke, das wird nachher hoffentlich so ein Stück weit rauskommen, dass das wirklich ein Kern ist von dem, was ich auch hier sagen will. Dann der Satz aus dem Lied, so viel, ich gebe es weiter, Herr. Es ist, ich finde es wirklich erstaunlich. Als ich mich irgendwann im Herbst angemeldet habe zu dem Seminar, dachte ich, gut, es gibt einiges, was mich so bewegt, wo ich vielleicht auch gerne selber Ausrichtung erfahren würde. Und jetzt erst in den Vorbereitungstreffen war mir dann irgendwann klar, ich habe ein Thema, was hier ranpasst, was hier wichtig ist. Also ich habe mich nicht mit der Absicht angemeldet, hier vorne zu stehen und irgendwas zu erzählen. Aber ich merke einfach, Gott hat in letzter Zeit so mein Herz gefüllt mit so viel, dass es wert ist, das weiterzugeben. Ja, und dann kam noch dieses Lied, mein Erlöser lebt. Ich weiß, er hat mich befreit. Die Schande nahm er auf sich. Das hat mich noch ganz besonders angesprochen. Dieser Vers, mein Erlöser lebt, das war schon von meiner Großmutter so ein ganz wertvoller Vers. Und dann vor ein paar Jahren bei ihrer Beerdigung ist dieses Lied, mein Erlöser lebt, in einer klassischen Vertonung mit einer einzelnen Sängerin dann auch vorgetragen worden. Also sehr, so anrührend und emotional ergreifend. Und eins von unseren Kindern hat dazu getanzt. Also das kam mir jetzt gerade alles wieder so in Gedanken hoch. Und ich denke, das passt auch gut zu dem, was jetzt dann noch so kommt. Zu den Dingen, was Frank und Mirko heute gelehrt haben, sind mir noch so ein paar Dinge hängen geblieben, die, denke ich, auch sehr gut ranpassen. Das eine ist, dass der Frank über Gottes Erbe gelehrt hat und dass es darum ging, um die inneren Dinge, um unsere Identität und auch, dass es um einen Prozess geht, dass es Zeit braucht. Das sind alles so Dinge, die, denke ich, jetzt auch nochmal wiederkommen. Und dieser Satz, wer kein Überwinder ist, ist ein Vermeider oder, was hast du noch gesagt, ein Vernichter. So in diesem Vermeider habe ich mich doch irgendwo ein Stück weit wiedergefunden, zumindest in dem, bevor Gott angefangen hat, an mir zu arbeiten und mich zu verändern. Das zum Thema vom Frank. Und der Mirko hat über Gemeinschaft gelehrt. Und da sind mir nur zwei so kleine Punkte hängen geblieben oder wichtig geworden für das, was ich heute sagen will, dass es wichtig ist, dass wir alte Wunden heilen lassen und dass es genauso wichtig ist, in einer Gemeinschaft sich auch wiederum verletzbar zu machen und sich da nicht irgendwo selber Schutzmauern aufzubauen, um sich davor zu schützen. So viel zur Vorrede, was heute noch so dazu kam. Mein eigentliches Thema für den Abend heute, das sind Hinderungsgründe für Gemeinschaft. Also vorhin ging es darum, was ist wirklich wichtig, um Gemeinschaft zu bauen? Und ich will da noch ein Stück weit in die Tiefe gehen, so mit der Fragestellung, wenn es mit der Gemeinschaft nicht so richtig klappt, woran kann das unter anderem hängen? Und so als einer dieser Hinderungsgründe war mir ganz wichtig das Thema Scham. Und beim gemeinsamen Gebet, als wir uns das erste Mal getroffen haben, da hat uns der Heilige Geist ein Bild gegeben von einem Tiefseeangler, der verborgene Dinge aus großer Tiefe und Finsternis hervorholt. Und dazu gab es dann auch ein Stück weit eine Auslegung, die ging in die Richtung, dass es sich bei den Dingen, die irgendwo aus der Tiefe geholt werden, um bittere Wurzeln handelt, die irgendwann in der Vergangenheit gewachsen sind und die jetzt in großer Tiefe liegen. Aber Gott ist gut und er will diese Dinge aus der Tiefe herausholen, wie dieser Tiefseeangler. Das heißt, diese Dinge müssen ans Licht kommen, damit tiefliegende Verletzungen geheilt werden können. Und ein anderer Schwerpunkt in dem Vorbereitungstreffen war, dass viele Kinder Gottes zwar viel Wissen, also ein großes biblisch fundiertes Wissen haben und auch erlöst und errettet sind, dass das alles nicht in Frage steht, aber dass doch viele irgendwie eine große Schwierigkeit haben, in enger Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu leben und das irgendwo auch längere Zeit auszuhalten oder so und nicht irgendwo immer wieder enttäuscht zu gehen. Und als ich darüber nachgedacht habe, da wurde mir klar, dass es zwischen den beiden Punkten ja doch irgendwo einen ziemlich engen Zusammenhang gibt. Das heißt, also tief verborgene Verletzungen und bittere Wurzeln, von denen die Ursachen möglicherweise weit zurückliegen und ja den betroffenen Leuten auch gar nicht bewusst sind unter Umständen, die stellen einen entscheidenden Hinderungsgrund dafür dar, dass eine aufrichtige, tiefe und andauernde Beziehung zu Glaubensgeschwistern schwierig bis unmöglich wird. Also das verhindert das. Und ja, ein wesentlicher Punkt, dass wir als Leib Christi in Jüngerschaft und Gemeinschaft leben, uns gegenseitig lieben können, uns achten, uns ehren, auferbauen, ja, aber auch uns ermahnen können, ohne dass das gleich irgendwo zum Crash führt. Dieser Punkt wird durch alte Verletzungen, die bisher nicht verheilt sind, stark behindert. Und ja, dieser Punkt, das ist so die Bereitschaft oder die Fähigkeit, sich zu öffnen oder Masken abzulegen, sein wahres Inneres zu zeigen und sich damit wieder verletzbar zu machen, so wie der Mirko schon gesagt hatte. Das heißt, also wenn wir das irgendwie nicht hinkriegen, so unsere selbst aufgebauten Mauern oder die Masken abzulegen, dann sind wir so in einem eigenen Gefängnis und können uns nicht wirklich öffnen in Gemeinschaft und Gemeinschaft kann nicht wachsen. Ja, weil also niemand, der an unverheilten Wunden leidet, der möchte gerne, dass neue Wunden hinzugefügt werden. Aber wenn wir in enger Gemeinschaft leben, auch unter Glaubensgeschwistern, dann ist es unvermeidlich, dass wir uns gegenseitig auch neue Verletzungen zufügen. Ja, das ist einfach so, wir sind noch nicht perfekt, wir sind noch nicht im Himmel und irgendwo ein unüberlegtes Wort und bei dem anderen eine Verletzung, eine alte und schon ist es passiert, neue Verletzung kommt dazu. Wer aber die Erfahrung gemacht hat, dass durch die Kraft Jesu alle Wunden geheilt werden und dies auch in der Tiefe erlebt hat, der kann bereit sein, sich von Neuem verwundbar zu machen, indem er sein Innerstes in Gemeinschaft mit Geschwistern offenbart. Derjenige weiß nämlich, dass Jesus auch bei neuen Wunden wieder Heilung schenken wird und er daran die Kraft Gottes erkennen und weiter wachsen kann und auch die Qualität der Gemeinschaft zunehmen wird, die ohne diesen schmerzhaften Prozess nur oberflächlich bleiben kann. Ja, und ich denke, wir wissen alle, dass Jesus dabei ist, seine Braut zuzubereiten. Umso wichtiger ist es, denke ich, dass wir uns darauf einlassen, dass er unsere tiefliegenden bitteren Wurzeln herausreißt und unser Innerstes heilt, damit wir zu dem Tempel zusammenwachsen können, von dem er selbst der Schlussstein ist. Ja, im Folgenden will ich dann jetzt eben auf einen Aspekt davon eingehen, auf eine solche bittere Wurzel, die eben ein Hinderungsgrund für echte Gemeinschaft sein kann. Und das ist das Thema Scham. Ja, ich denke, ich habe hier so mir die Frage aufgeschrieben, wer hat sich schon einmal geschämt? Wahrscheinlich müssten da jetzt alle Finger hochgehen. Also ist erstmal ein völlig normales Gefühl, was jeder kennt. Aber ich denke, dann gibt es auch das Gefühl, so von einer tief sitzenden Scham, die das eigene Leben stark behindert oder lähmend wirkt. Ich denke, das ist bei manchen mehr ausgeprägt, bei anderen weniger. Manche kennen das vielleicht auch gar nicht in dieser Stärke. Ja, aber tatsächlich hat so das Gefühl von Scham also schon mit dem Sündenfall Einzug in unser Leben gehalten. Im 1. Mose 3, Vers 7 können wir lesen, und da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Und weiter hinten im Vers 21, und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Das heißt, ja, dort kam, ja, indem eben Adam und Eva die Augen geöffnet wurden durch das, was sie getan haben, das erste Mal so das Schamgefühl auf sie. Und schon ein paar Verse weiter hinten hat aber Gott auch schon, ja, sag ich mal, zumindest einen Lösungsansatz oder eine Lösung dafür, und Gott kümmert sich darum und bekleidet sie mit Fellen. Da könnte man auch noch, denke ich, ein ganzes Thema draus machen. Ja, da ging es auch drum, da sind schon irgendwo Tiere dafür gestorben, irgendwo mussten die Felle ja herkommen. Es hat quasi schon ein erstes Opfer stattgefunden und Blut ist vergossen worden, um diese Scham zu bedecken. Ja, auf der anderen Seite ist, wie ich auch schon gesagt habe, sich zu schämen erstmal ein ganz normales Gefühl, das jeder von uns kennt. Scham in seiner normalen Form ist auch ein Schutz vor groben Fehltritten. Ja, seine Scham im geschlechtlichen Sinn zu verbergen, ist etwas, das uns vor gegenseitiger Verführung, Ausschweifung und Zügellosigkeit bewahrt. Sich über einen Fehler oder eine Sünde zu schämen, führt im besten Fall zu Reue, zu Buße und Umkehr. Das heißt, es gibt also so eine natürliche und auch hilfreiche Scham. Dann das andere Extrem ist eigentlich so eine Form von Scham, die man mit Verdammnis gleichsetzen kann. Dazu ein Vers aus Jeremia 22, Vers 22. Der Sturmwind wird alle deine Hirten weiden und deine Liebhaber müssen in die Gefangenschaft wandern. Ja, dann wirst du zu Schanden werden und dich schämen müssen wegen aller deiner Bosheit. Das heißt hier also wirklich Scham im Sinn von Verdammnis. Oder ein anderer Vers, Jeremia 8, Vers 12. Schämen sollten sie sich, weil sie Gräuel verübt haben. Aber sie wissen nicht mehr, was sich schämen heißt, und empfinden keine Scham. Darum werden sie fallen unter den Fallenden. Zur Zeit ihrer Heimsuchung werden sie stürzen, spricht der Herr. Das heißt, im Extremfall, wer so dieses Gefühl von Scham übergeht und so im negativen Sinn über die Scham hinausgegangen ist, der verliert irgendwann dieses Gefühl, diesen natürlichen Schutz, sich zu schämen, und ist dann tatsächlich in großer Gefahr, komplett zu fallen. Ja, aber neben diesen beiden Formen von Scham, also dem natürlichen Schutz durch, ja, so eine normale Scham und dieser Scham im Sinn von Verdammnis, also so dieses Schäm dich, du hast jetzt was völlig falsch gemacht, das war absolut daneben. Da gibt es noch so eine Art von Scham, die sich mehr unterschwellig und im Verborgenen eben als bittere Wurzel in unserem Leben festsetzen möchte. Diese Scham kann zu einem Teil unseres Charakters werden, unser Wesen auf irrationale Weise beeinflussen und deformieren. Tatsächlich behindert diese Form von Scham massiv, dass wir in unserer Berufung vorwärts kommen und dass wir in aufrichtigen Beziehungen leben, gute Dinge austeilen oder empfangen. Ja, ich habe mir dann noch so ein bisschen Gedanken gemacht, so ja, wie Scham oder so in der Welt verstanden wird. Also das heißt, so in der Welt lernen wir, gib dir keine Blöße, mach dich nicht verletzbar, gib anderen keinen Anlass zum Spott, weil dann müsstest du dich ja schämen. Oder wenn mir was nicht richtig gelingt oder ich irgendwo ins Fettnäpfchen getreten bin, dann könnte ich vor Scham im Boden versinken. Das waren nur so ein paar Dinge, die mir dazu so eingefallen sind, so zum allgemeinen Gebrauch oder Vorkommen von Scham so in der Welt. Und ja, dann bin ich nochmal zurückgegangen dazu, was sich eben in der Bibel findet, und nochmal zu dieser Geschichte mit Adam und Eva. Das heißt, Adam und Eva, die haben erstmal, als sie gemerkt haben, sie schämen sich, selbst versucht, ihre Blöße beziehungsweise ihre Scham zu bedecken. Sie fürchteten oder schämten sich davor, dass ihr Schöpfer, der sie ja geschaffen hat, also dass ihr Schöpfer sie nackt sehen würde, so wie Gott sie eben gemacht hat. Sie hatten vorher nichts vor Gott zu verbergen und lebten in ungetrübter Gemeinschaft mit ihm. Nachdem ihnen aber die Augen geöffnet wurden, wollten sie einen Teil ihrer selbst verbergen und vor Gott verstecken. Quasi aus eigener Kraft und nebenbei gesagt mit wenig Weisheit, weil Feigenblätter verwelken doch schnell und ich habe gehört, die jucken wohl auch auf der Haut, das weiß ich nicht. Jedenfalls haben sie sich diesen Schurz umgelegt, oder man könnte auch sagen, diesen Schutz. Also diesen Schurz, den sie für einen Schutz hielten. Und haben sich damit bekleidet. Und ja, sich damit nicht nur ja eine Verkleidung angelegt, sondern sich auch Masken aufgesetzt. Also sich ja was zugelegt, wo sie sich dahinter verstecken können und ihr wahres Inneres verbergen konnten. Das heißt, sie hatten nicht nur ihre Scham erkannt, sondern es hatte auch die Scham in ihrem Leben Einzug gehalten und begonnen, sich um ihr Herz zu legen. Ja, willkommen in der Welt. Und ja, in dem Zusammenhang möchte ich einfach auch ein Stück weit Zeugnis aus meinem eigenen Leben geben. Und ja, das mit persönlich erlebten Dingen untermauern. Weil ich da jetzt gleich vorher schon sagen will, manches davon klingt vielleicht ein bisschen drastisch oder so, aber das ist jetzt mal ein rausgegriffener Aspekt aus einem ja ansonsten behüteten und gesegneten Leben. Und durch Gottes Gnade kann ich sagen, ja, dass die Punkte, die ich jetzt dann ansprechen werde, in der Vergangenheit liegen und ja, wie es in letzter Zeit auch bei uns immer mal gelehrt wurde, die Vergangenheit nicht meine Zukunft ist. Ja, und erstaunlicherweise wurde das auch erst im Vorbereitungsgebet über mir gebetet, also passt wieder. Ja, ich denke, das lese ich jetzt einfach mal ab, das fällt mir doch ein bisschen schwer, das jetzt irgendwo frei zu erzählen. In meiner Kindheit hatte ich nur wenige echte Freunde und darunter niemand, mit dem ich auf Augenhöhe meinen Glauben so richtig teilen konnte. Ich hatte schon früh den christlichen Glauben für mich angenommen und bestimmte Vorstellungen entwickelt, wie man als Christ zu leben hat. Das waren zwar alles keine falschen Dinge, aber insgesamt war das alles noch unreif und ja, brachte mich in den inneren Konflikt, dass ich gerne meinen Glauben leben wollte, mich gleichzeitig aber auch nach Anerkennung ja von Freunden gesehnt habe oder das dann eben auch bei Klassenkameraden gesucht habe, weil mir eben ein entsprechender christlicher Freundeskreis gefehlt hat, in dem ich diese Bestätigung hätte bekommen können. Ja, weil ich auch viele Sachen, die allgemein angesagt waren, nicht mitmachen wollte und ja auch sonst vielleicht so ein paar Eigenheiten hatte, war ich immer wieder dem Spott derer ausgesetzt, denen ich eigentlich gefallen wollte. Das verunsicherte mich und ließ Scham in mir wachsen. Ja, als Reaktion darauf trainierte ich fleißig, mir nichts anmerken zu lassen, wegzuhören, wenn gelästert wurde oder einfach dazu zu schweigen und mir meinen Teil zu denken. Gleichzeitig wuchs in mir die Überzeugung, dass meine Klassenkameraden nur nicht erkannten, was eigentlich in mir steckt und dass sie mich verkannten. Ich habe mir also eine Maske der Gefühllosigkeit zugelegt und versucht, keine Schwäche zu zeigen. Außerdem stürzte ich mich in sportliche und andere Aktivitäten, wo ich durch hartes Training Anerkennung bekommen konnte oder mich durch eher ungewöhnliche Dinge von der Masse abheben konnte. So lernte ich Tuba spielen, Einradfahren, Jonglieren und habe mich gefreut, dafür gelobt zu werden oder im Mittelpunkt zu stehen. Und ich denke auch, die Sachen sind nicht grundsätzlich falsch und ich habe immer noch was davon, aber ja, so im Nachhinein betrachtet war das doch irgendwo auch die Reaktion auf das, was ich so in mein Herz gelassen habe. Und ja, natürlich ließ ich auch wenig davon nach außen dringen, wenn ich eben gelobt worden bin und mich darüber gefreut habe und spielte dann eher den Demütigen, dem der Applaus nicht so viel bedeutet. Das heißt, ja, so entwickelte sich aus dieser Scham vor demütigenden Erlebnissen eine innere, letztendlich stolze Haltung, die niemanden in der Tiefe an mich heranließ. Und trotzdem oder gerade deshalb bekam ich keine neuen, echten Freunde in meinem unmittelbaren Umfeld, mit denen ich auch meine Gefühle und meinen Glauben hätte teilen können. Erst als ich dann von zu Hause ausziehen konnte und in einer anderen Stadt als unbeschriebenes Blatt einen neuen Anfang machen konnte, wurde mir allmählich bewusst, wie tief sich diese Mischung aus Scham und Stolz schon in meinem Leben festgesetzt hatte. Und obwohl ich dieses antrainierte Verhalten des inneren Rückzugs schon lange ablegen wollte, war dies noch ein weiter Weg, auf dem sich manche Menschen, die mich so kennenlernten, verunsichert fühlten und diese stolze Haltung auch als Hochmut ihnen direkt gegenüber auffassten, obwohl das ja so nie meine Absicht war. Daran wird deutlich, ja, wie zerstörerisch diese bittere Wurzel sich auch später in Beziehungen und in Bezug auf wahre Gemeinschaft ausgewirkt hat. Ich denke, ohne Gottes Gnade und Eingreifen, ja, wäre daraus vielleicht irgendwo ein Leben in Depression und Verbitterung rausgekommen. Aber Gott ist größer und ja, deswegen stehe ich hier. Ja, er steht zu seinen Kindern, auch wenn sie sich vom Feind in die Ecke drängen lassen oder einzelne Lebensbereiche stark deformiert worden sind. Der Weg zu Umkehr und Heilung steht offen und ist durch Jesu Opfer am Kreuz vorbereitet. Umso mehr habe ich mich jetzt auch eben über den Lobpreis gefreut, über die Lieder, die da jetzt dran kamen. Ja, bei mir war dann ein Schlüsselerlebnis vor ein paar Jahren, ein Gottesdienst in unserer Gemeinde in Zwickau. Da waren, ich weiß gar nicht, war es nur ein Ältestenwochenende oder ein Leiterwochenende, jedenfalls waren viele aus der Leitung nicht da. Und wir hatten währenddessen ja einfach eine gute Lobpreis- und Anbetungszeit. Und ich denke noch so ein bisschen Zeit, wo Zeugnisse ausgetauscht wurden. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da so das bestimmende Thema in der Zeit war. Aber ich erinnere mich, dass der Heilige Geist mich in der Zeit ganz stark drängte, meine Eltern für meine stolze Haltung, die auch sie oft zu spüren bekommen hatten, um Vergebung zu bitten. Also nur so als ein kleines Beispiel, so in meinen Jugendjahren, da gab es eine Zeit, da habe ich mich standhaft geweigert, meinen Eltern guten Morgen zu wünschen, weil ich das einfach doof fand. Ja, also letztendlich hat es tatsächlich, auch wenn wir jetzt nie ein völlig zerstörtes Verhältnis hatten, doch zu einer ziemlichen inneren Distanz geführt und ja, dass wir da wenig auch jetzt offen über Dinge reden konnten. Ja, und letztendlich, also dieses Drängen in dem Gottesdienst vom Heiligen Geist, das war so stark, dass wir, also ich und meine Frau, nach dem Gottesdienst jemand gefragt haben, ob er sich den Rest des Tages um unsere älteste Tochter kümmern kann. Und dann sind wir die 350 Kilometer zu meinen Eltern gefahren. Ja, zum Kaffeetrinken waren wir dort. Wir konnten über mein Anliegen reden, wir konnten zusammen beten. Ja, auch noch etwas über die Dinge aus der Vergangenheit sprechen und wie meine Eltern das auch erlebt haben. Und ja, letztendlich habe ich sie um Vergebung gebeten und auch sie haben mich um Vergebung gebeten für Dinge, wo sie mir vielleicht nicht den nötigen Schutzraum gegeben haben oder auch ja manchmal falsch reagiert haben. Ja, und dann sind wir wieder die 350 Kilometer zurückgefahren. Und ich kann sagen, also es hat sich jeder Kilometer gelohnt. Ja, aber dann kommen wir wieder zu dem Aspekt, es ist ein Prozess, es braucht Zeit. Weil, also diese Aktion, das gab jetzt nicht gleich einen Durchbruch, so in dem eigentlichen Sinn, dass ich dann plötzlich ein völlig anderer Mensch gewesen wäre. Aber ich bin mir sicher, dass das ein entscheidender Wendepunkt war. Und dass das erst den Weg freigemacht hat, ja, weiter dort heil zu werden und auch weiter in meine Berufung zu kommen. Es gab dann noch weitere Begegnungen mit dem Heiligen Geist und mit anderen Geschwistern, die mir geholfen haben, diesen Weg der Heilung zu beschreiten. Und es gibt auch manchmal Situationen, wo mich die Vergangenheit oder ja, das wieder zurückholen will, wo mich der Verkläger der Brüder wieder in die alte Rolle zurückdrängen will. Aber ich kann bezeugen, dass ich inzwischen fähig bin, in Gemeinschaft zu leben und mich auch in Gemeinschaft auf ganz neue und viel kraftvollere Art und Weise einzubringen, als das früher je möglich gewesen wäre. Nicht umsonst hat mir Gott im letzten Jahr durch viele Geschwister immer wieder den Vers aus Psalm 18 gegeben: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen und gegen den Feind anrennen. Ja, ich hatte mich jetzt im Vorfeld auch mit meiner Frau darüber ausgetauscht und ja, sie hat mir quasi die Zustimmung gegeben oder mich auch ermutigt, auch noch eine Kleinigkeit aus ihrem Leben zu berichten zu dem Thema. Ja, ein anderes Zeugnis der Wiederherstellung kann ich aus dem Leben meiner Frau geben. Kurze Zeit, bevor wir in die Gemeinde in Zwickau gekommen sind, hatten sich Tabias Eltern entschieden, dort auch Mitglied zu werden. Sie waren sehr engagiert, wurden schnell Jupsleiter und alles sah nach einer glücklichen Zeit mit der größeren Familie in der Gemeinde aus. Leider gab es aber zwischen meinen Schwiegereltern und der Gemeindeleitung im Laufe der Zeit Differenzen, die letztendlich dazu führten, dass sie aus der Gemeinde gegangen sind. Und dabei leider auch viel Zerbruch und Verletzung zurückgeblieben sind. Meine Frau, die, wie wir im Laufe der Zeit erkannt haben, eine starke Bindung zu ihrem Vater hatte, fühlte sich verlassen und zwischen den Stühlen und entwickelte ein starkes Gefühl der Scham für das Verhalten ihrer Eltern und stellte sich dabei auch selbst immer wieder in Frage. Sie ließ die Vorstellung wachsen, dass sie den Leuten, die besonders an diesem Konflikt beteiligt waren, kaum noch unter die Augen treten könne, da sie ja von diesen Personen unweigerlich als Tochter ihres Vaters betrachtet würde. Ein großer Teil davon war sicher eingebildet. Und ja, ich weiß, dass sie niemand auf diese Weise mit ihren Eltern gleichstellen wollte. Wir haben auch in der Zeit viel Zuspruch und Ermutigung von unseren Geschwistern in der Gemeinde bekommen. Aber trotzdem, das Gefühl war da und ließ sich nicht einfach wegreden. Und so ein echter Durchbruch in ihren Gedanken und Gefühlen kam jetzt auch erst vor gar nicht so sehr langer Zeit. Als eine Freundin im Frauengebet stellvertretend um Vergebung gebeten hat für Gedanken oder Festlegungen, ob jetzt bewusst oder unbewusst, die irgendwie in diese Richtung gingen. Und da können wir wirklich auch sagen, das war ja wirklich auch ein Durchbruch. Seitdem kann meine Frau wesentlich besser damit umgehen und sich auch wieder wesentlich freier bewegen in der Gemeinde. Das heißt, es lohnt sich also, wenn wir irgendwo den Eindruck haben, es ist zwar alles in meinem Leben scheinbar in Ordnung, aber irgendwie fühle ich mich doch in mir selbst ein Stück weit gefangen. Oder kann ich so vorwärts gehen, wie ich es tief in mir gerne würde? Es lohnt sich also, den Heiligen Geist zu fragen, wo die Wurzeln davon liegen. Lange Zeit konnte ich selbst das auch nicht sehen und habe die Schuld eher immer bei den anderen gesucht. Das heißt, ich dachte immer, ja, dass alle anderen nur nicht sensibel genug sind oder ja, nicht mein wahres Ich erkennen können. Ja, bis mir Gott dann Schritt für Schritt so die Augen geöffnet hat, dass da andere Dinge heil werden mussten. Ja, rückblickend kann ich noch einmal sagen, dass die Folge dessen, dass ich Scham in mein Leben gelassen habe, war, dass ich in der Tiefe meines Herzens nicht den guten Verheißungen Gottes für mich glauben konnte und mich nicht getraut habe, ein Leben in Freiheit und Unbefangenheit zu führen, da ich auch Gott gegenüber oft Gefühle der Scham und der Unzulänglichkeit hatte. Nun hat der Herr aber dieses Joch zerbrochen und ich kann an der Seite Jesu vorwärts gehen und glaube den guten Verheißungen, die auch ganz besonders jedem Gedanken der Scham entgegenstehen. Ja, und davon habe ich jetzt noch ein paar rausgesucht und möchte die hier einfach, ja, für alle aussprechen. Als erstes habe ich hier Psalm 40, die Verse 2 bis 4. Beharrlich habe ich auf den Herrn gehofft. Da wendete er sich mir zu und er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte, aus Schlamm und Morast. Das ist genauso das, wie sich Scham anfühlt, dass man irgendwo dreckig und besudelt ist und da feststeckt. Er stellte meine Füße auf festen Grund und gab meinen Schritten sicheren Halt. Das heißt, es steht so dieser Unsicherheit gegenüber, die mit Scham einhergeht. Ein neues Lied hat er mir geschenkt, lässt mich einen Lobgesang anstimmen auf ihn, unseren Gott. Viele Menschen werden sehen, was er für mich getan hat. Dann werden sie dem Herrn voll Ehrfurcht vertrauen. Ja, auch da stecken wieder viele Dinge drin, die irgendwie mit meinem Leben zu tun haben. Also dieses neue Lied, was er mir geschenkt hat, lässt mich einen Lobgesang anstimmen. Ich habe mir vor 2 Jahren ein elektrisches Klavier gekauft und wieder angefangen, darauf zu spielen. In meiner Jugend hatte ich Klavierunterricht, aber seitdem dann eben eher Tuba gespielt und andere Dinge getan, aber nicht mehr Klavier. Und mit Tuba nebenher zu singen ist schwierig. Ja. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt eben auch mit dem Klavier Lobpreis machen kann, auch mit meiner Frau gemeinsam. Ja, ein anderer Vers ist Jesaja 43, Vers 1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Dein Erlöser lebt, wie wir vorhin gesungen haben. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das war übrigens auch mein Konfirmationsvers. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Und letztendlich musste Gottes eigener Sohn dafür sterben, damit ich seine Liebe wirklich erfahren kann. Ich will zum Norden sagen, gib heraus, und zum Süden, halte nicht zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt, einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Prüfstein für die eigenen Gedanken. Könnt ihr glauben, dass ihr zur Ehre von Gott geschaffen seid? Oder ist da vielleicht so unterschwellig so ein bisschen so ein Gefühl der Scham? Kann ich nicht so richtig glauben. Also so wie ich bin, so wie ich mich fühle, wie ich mich verhalte, ob das zur Ehre Gottes ist? Ja, oder eine weitere Stelle, Jesaja 44, die Verse 2 und 3. So spricht der Herr, der dich gemacht und von Mutterleib an gebildet hat, der dir hilft, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und du, Jeschurun, den ich erwählt habe. Denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Ja, Thema Erbteil. Und auch Thema Segen über Generationen. Meine Großmutter hatte den Vers hochgehalten und für mich ist er auch wichtig geworden. Ja, und Gott schämt sich nicht, dass er dich gemacht hat. Warum schämst du dich? Warum schämst du dich dafür, wie du bist? Es ist Gottes Ziel, dass sich das Gute, das er in dich hineingelegt hat, dass sich das fortsetzt und multipliziert, dass es über Generationen weitergeht. Dann habe ich noch Jesaja 49, die Verse 24 und 25. Kann wohl einem Starken die Beute genommen werden und können rechtmäßig Gefangene entfliehen? Ja, also wenn so ein Joch auf uns lastet oder so eine tiefe Wurzel, bittere Wurzel in uns ist, egal ob das jetzt durch uns selbst oder durch andere auf uns gelegt worden ist, dieses Joch, dann erhebt der Verkläger das Anrecht, uns gefangen zu halten. Also kann wohl einem Starken die Beute genommen werden. Aber es geht weiter. Ja, so spricht der Herr. Auch die Gefangenen des Starken sollen ihm genommen werden. Und die Beute des Tyrannen soll entfliehen. Denn nun werde ich mit dem kämpfen, der gegen dich kämpft. Und ich werde deine Kinder erretten. Jesus ist Sieger. Ja, nochmal Jesaja 57, die Verse 14 bis 18. Und er wird sagen, macht Bahn, ebnet den Weg, räumt jeden Anstoß aus dem Weg meines Volkes. Das ist die Aufgabe für die Gemeinde, Joche zu zerbrechen, Gefangene zu entlassen. Ja, lasst nicht die liegen, die irgendwo am Rand stehen. Lasst sie nicht in ihrer Scham allein. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Ja, das so als Appell, legt allen Stolz ab, der damit einhergeht. Ihr habt nichts zu verlieren. Denn ich will nicht ewig rechten und nicht ohne Ende zornig sein. Denn ihr Geist würde vor mir verschmachten und die Seelen, die ich gemacht habe. Das heißt also, dieser Zustand von Stolz und Scham, das ist so ein Verschmachten, so ein Vertrocknen und das zerstört letztendlich. Über Israels sündhafte Habgier wurde ich zornig und ich schlug es, verbarg mich und zürnte. Da wandte es sich noch weiter ab auf seinen selbsterwählten Wegen. Seine Wege habe ich gesehen. Dennoch will ich es heilen und es leiten und ihm und seinen Trauernden mit Tröstungen vergelten. Das ist Gottes Liebe. Von ferne her ist mir der Herr erschienen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Ja, nochmal die Frage, kannst du das aus ganzem Herzen glauben oder gibt es hier tief in dir gewisse Zweifel, dass das ja nicht für dich gelten kann? Dann kann es sein, dass du den Heiligen Geist an tiefe Wurzeln ranlassen musst. Ja, ich mache nochmal so ein bisschen einen Sprung. Ja, so in der Zeit, als ich meine Frau kennengelernt habe, da ja hat sie mich bedingungslos geliebt und das Gute in mir gesehen. Das war irgendwie, das habe ich so vom ersten Moment an gewusst, obwohl ich da noch längst nicht wusste, dass wir mal heiraten werden oder so. Und ja, mir darüber nicht sicher war, weil ich auch erst irgendwo kurz vorher ein anderes Mädel kennengelernt hatte, was mir gut gefallen hat und überhaupt. Ja, aber jedenfalls bei Tabea hatte ich das so gemerkt, das ist irgendwo so eine bedingungslose Liebe. Und das ist mir damals schwer gefallen, das anzunehmen. Und heute weiß ich, dass das mit zu meiner Heilung beigetragen hat an dieser Stelle. Und mir dann andererseits geholfen hat, ihr auch bei anderen Kämpfen beizustehen. Und diese bedingungslose Liebe, die ich dort gespürt habe, das ist Gottes Sicht auf unser Leben, noch in viel stärkerem Maß. Ja, und da habe ich mir die Frage gestellt, können wir auch unter Geschwistern in der Gemeinde uns gegenseitig mit dieser Liebe sehen, uns gegenseitig wertschätzen, uns ehren und aus dieser Haltung heraus ermutigen? Oder haben wir vielleicht Angst, dass wir dabei selber zu kurz kommen könnten? Dass niemand das Gute in uns sieht? Dass uns jemand anderes vielleicht überflügelt, überholt, mehr Anerkennung abbekommt? Oder die Ehre, die eigentlich ich bekommen müsste? Das nur mal so zum drüber nachdenken. Ja, weil Scham hindert uns wirklich daran, in unsere Berufung zu kommen. Wir können uns nicht vorstellen, dass wir geliebt werden, weder von Gott noch von den Menschen, und dass wir etwas wert sind oder etwas zu sagen haben. Wir schämen uns zu predigen, wir schämen uns prophetische Worte auszusprechen, wir schämen uns unsere Gaben einzubringen oder auch nur mal den anderen zu loben oder zu ehren, der das nötig hat. Das heißt also, Scham ist wirklich so ein richtiger Hemmschuh für tiefergehende Gemeinschaft. Ja, aber ich denke, ich habe da schon einiges gesagt, was wirklich Gottes Sicht auf das Thema ist und ja, wie er uns dort raushelfen will, wie er diesen Prozess untermauert und leitet. Und ja, Paulus hat geschrieben, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Ja, auch das ist so ein Punkt, das Evangelium weiterzugeben, wo so eine tiefsitzende Schaf unheimlich dran hindern will. Ja, aber die vollkommene Freiheit besteht darin, dass wir vor Gott so unbefangen tanzen können, wie David es vor der Bundeslade tat. Und im Gegensatz zu seiner Frau hat er sich nicht geschämt. Und Gott hat ihn als seinen Liebling bezeichnet. Ja, das war für mich irgendwo nochmal so ein Stück weit die Quintessenz da draus. Das ist wirklich, denke ich, auch ein Zeichen ist davon, zu sagen, ja, ich bin dort drüber raus, ich bin da frei geworden, dass ich mich viel freier in der Gemeinde bewegen kann, dass ich mir keinen Kopf mache, irgendwo einen Banner hochzuheben oder in der Gemeinde zu tanzen oder vorzugehen und was zu sagen. Auch wenn andere dann vielleicht mal komisch denken oder sich irgendjemand fremd schämt. Ja, David konnte nämlich sagen zu seiner Frau Michal, vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk des Herrn, über Israel zu bestellen. Ja, vor dem Herrn will ich tanzen und ich will noch geringer werden als diesmal und will niedriger werden in meinen Augen. Aber bei den Mägden, von denen du sprichst, bei ihnen werde ich in Ehre stehen. Ja, das ist erstmal so das Ende von dem, was ich jetzt irgendwo ausformuliert habe. Da kam mir nur als letztes noch so der Gedanke dazu, zu diesem Punkt, ich will noch geringer werden und will niedrig werden in meinen Augen. Dass das, denke ich, echte Demut ist und dass das echte Demut das Gegenteil von Scham ist. Also das heißt, ja, Gegenteil von Scham ist, das kann man sich auch verschieden definieren, aber ich denke, es ist auf keinen Fall irgendwo Stolz oder ich denke auch nicht mal Selbstsicherheit, sondern es ist vielmehr Demut, was bedeutet, meine Sicherheit liegt im Herrn. Ja, weil Demut bedeutet auch Offenheit, Verletzbarkeit und Freiheit. Da hat dann Scham keinen Platz mehr. Ja, oder das bedeutet auch, der Gedanke kam mir noch so im Nachhinein, also Demut, dass wir dem anderen den Platz zugestehen oder die Ehre zugestehen, die Gott ihm zugedacht hat. Das heißt, dass es uns nicht darum geht, unseren eigenen Schutz aufrechtzuerhalten, also selber gut dazustehen und niemanden Grund zu geben für Spott oder so oder dass wir uns schämen müssten, sondern ja, dass das jetzt in die andere Richtung weitergeht, dass wir wirklich unserem Nächsten, unseren Geschwistern so gegenübertreten in Demut, dass wir sagen, ja, du stehst höher als ich selbst, dich achte ich höher als mich selbst, dir bringe ich Wertschätzung gegenüber, dir gebe ich die Ehre, die auch Gott dir zugedacht hat. Ja, ich wollte nur kurz noch sagen, wenn jetzt vielleicht irgendjemand irgendwo den Schritt nicht geschafft hat, hier laut zu beten oder irgendwas zu sagen, dann nutzt die Gelegenheit, sucht euch noch irgendjemanden hier in der Zeit und betet einfach mit jemand gemeinsam noch darüber. Ich denke, das ist wirklich gut, das zu teilen und das auch irgendwo vor jemand anderem laut auszusprechen.